2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 2. Juni 2020 und ja, heute ein ganzes Stück nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel VfL Bochum gegen den FC St. Pauli, das diesen Freitag um 18.30 Uhr in Bochum angepfiffen wird. Dazu habe ich mir heute Abend einen alten Bekannten hier beim Millern-Ton eingeladen und ich darf recht herzlich Tom McGregor begrüßen und sage Moin, Tom.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Tom.
Hallo.
Tom, für die Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, du warst ja schon öfter mal bei uns zu Gast, auch letzte Saison schon. Bitte stell dich noch mal kurz vor, wer bist du, was machst du so und warum genau der VfL Bochum eigentlich?
Das ist immer eine gute Frage.
Das ist immer die gleiche Frage.
Aber die ist die am einfachsten zu beantworten. Das ist die klassische Geschichte. Ich komme aus Bochum. Ich habe als 7-, 8-, 9-Jähriger Bochum als Bundesligisten wahrgenommen. Das war so 78, 79. Und bin dann Anfang der 80er ins Stadion gegangen und so hat sich das so im Laufe der Jahrzehnte verfestigt. Bundesliga ist jetzt ja seit 10 Jahren nicht mehr, aber das Stadiongehen ist geblieben und ich wohne mittlerweile auch nicht mehr in Bochum, sondern in Köln und verfolge den VfL Bochum immer noch genauso leidenschaftlich und wäre natürlich auch am Freitag im Stadion gewesen bei diesem Spiel. Wie immer gegen St. Pauli wäre es voll gewesen. Und so haben wir am Freitag ja zum ersten Mal die Situation, dass bei Bochum gegen St. Pauli genau 0 Zuschauer kommen und das Spiel dann eben nur über die Fernsehschirme verfolgen können.
Genau.
Und über natürlich Radio auch.
Also. Ja, genau. Habt ihr eigentlich auch so ein Fanradio, das das überträgt? Oder?
Nee, ja, Fanradio, ein selbstgemachtes Fanradio vom VfL kann sein, weiß ich nicht, höre ich nie. Ich habe tatsächlich mal, als ich umgezogen bin, viel Amazon Prime, ich mache jetzt Werbung, Live-Konferenz gehört, weil das mich an die alte Radiokonferenz aus den 80ern erinnert haben, hat aus dem Funkhaus in Köln. Und ich gucke bei Sky oder bei eigentlich auch am liebsten Konferenz, natürlich nicht, wenn Bochum spielt, aber ansonsten bin ich so ein Konferenz-Gucker-Fan, ganz, wenn es neutrale Spiele sind und ja, also ein Fanradio ist mir nicht bekannt, sagen wir so.
Okay, ja, ich frage nur, weil wir ja dieses AFM-Radio haben, was ja so ein bisschen kombiniert Fanradio, Blinden, Sehgeschädigten, Audioübertragung ist sozusagen und das finden wir ziemlich gut. Ist unter anderem ja auch jemand mit dabei, mit Tim vom Millern-Ton. Und wir versuchen halt immer, ich krieg's immer nicht hin, irgendwie den Bezahlsender zu nehmen und die Tonspur vom Radio, vom AFM-Radio rüber zu packen. Ist ein bisschen Frickelarbeit, bis man das sozusagen synchron hat. Aber viele von uns versuchen das halt.
Okay, was heißt das denn? Ist das eine durchgehende Live-Reportage oder meldet man sich dann hin und an aus dem Millern-Tor-Stadion dann ja wahrscheinlich? Oder wie läuft das? Also,
ja, es gibt einen Audio-Stream und die beiden zwei sitzen halt dann, also in der Regel ist das Wolf und mal Tim und auch noch mal ein, zwei andere und die übertragen halt direkt aus dem Stadion, halt aus so einer Box.
Ah, okay.
Und jetzt in Karlsruhe am Wochenende war das sogar zusammen mit dem Radio für Sehgeschädigte vom KSC zusammen, sodass das 4, glaube ich, sogar moderiert haben, die dann immer jeweils, wer im Angriff war, sozusagen dann übernommen hat.
Ah, okay.
Das war so ein kleines Projekt am Wochenende, genau.
Okay.
Ja. Ja, kommen wir zum VfL. Du hast es gerade gesagt. Ich kenne ja noch den VfL in schönster Fahrstuhlmanier-Mannschaft oder in Fahrstuhlmanier. Jetzt sind sie auch schon 10 Jahre in der zweiten Liga. Klingt ja wirklich, als ob sie sich da etabliert haben eigentlich so, ne?
Ja, ist so. Kann man so sagen. Bochum ist ein richtiger Zweitligist geworden. Alles andere wäre ja geschönt und es geht ja auch dieses Jahr nur darum, diesen Status quo zu verteidigen. Muss man ja auch sagen. Also wir haben jetzt die beste Platzierung mit dem 9. Platz seit letztem Wochenende. Seit dem 0-0 in Nürnberg und ansonsten waren wir immer so 14., 15., auch mal 16., allerdings nicht schlechter. Dresden und Wien, Wiesbaden waren immer unter uns. Insofern drohte uns so ein bisschen die Relegation und droht uns noch immer und deshalb ist das Spiel am Freitag natürlich auch ohne Zuschauer und den ganzen Flair, den es hätte. Wir bedenken, es wäre ein Freitag, oder wir stellen uns vor, es wäre ein Freitagabendspiel. Das Stadion wäre voll, sicherlich auch die Gästekurve in der Westkurve und Der Geruch von Bratwurst und Bier und
ja.
Zwei Namen, die zumindest ein bisschen mehr als zweite Liga versprechen, aber die letztendlich ja auch St. Pauli, kann man glaube ich sagen, ist ein richtiger Zweitligist geworden.
Ja.
Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, aber das ist so mal so
Tatsache.
Ja,
wir haben so in der Regel alle, also im Schnitt, sage ich mal, alle 10 Jahre mal unseren Ausflug nach oben. Wenn wir nicht gerade einmal, wie es in den Nullerjahren war, wo es dann auch mal nach unten ging, aber in der Regel sind wir schon etablierter Zweitligist, würde ich auch so sehen, genau. Bei euch ist ja so ein bisschen gerade sozusagen der Trend is your friend. Ihr habt tatsächlich die letzten 7 Spiele gar nicht verloren.
Richtig, also war meistens ein Sieg, ein Unentschieden.
Genau, und was mir auch sehr aufgefallen ist, dass ihr halt auch eure, also ich habe das immer so gesehen, im Sturm wart ihr immer so, ja, ihr habt halt ein sehr gutes Offensivspiel, aber hinten kriegt ihr fast immer noch mehr rein eigentlich an Gegentoren. So war es
bis vor 2-3 Jahren. Ja. 4-4 gegen Wien Wiesbaden zu Hause, 3-3 gegen Karlsruhe. Und dann könnte man auch am Freitag so ein 2-2 erwarten gegen St. Pauli. Das wäre halt so der alte VfL vom letzten August. Mit einem schlechten Start, dann mit einem schlechten Start im neuen Jahr in Bielefeld. Und der dritte Start nach der Corona-Pause, der hat dann funktioniert.
So. Genau. Ihr habt aber, genau, das ist auch gerade gesagt, also ihr habt in den letzten 5 Spielen nur ein Gegentor bekommen tatsächlich. Ja, gut, genau. Ihr habt auch 3x 0-0 gespielt, das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Nichtsdestotrotz scheint da so ein bisschen Stabilität in die Abwehr gekommen zu sein. Was jetzt natürlich, wenn man so Richtung Abstiegskampf guckt, auch wahrscheinlich. Naja, das ist auf jeden Fall das Must-Have sozusagen, ne? was man haben muss, dass die Defensive steht, weil wenn die auseinanderbricht, dann bringt ja auch der beste Sturm nachher vielleicht auch gar nichts mehr. Ne?
Ja, dazu kann ich ein bisschen was erklären. Also diese Abwehrkonstellation zum Start in dem berühmten Kicker-Sonderheft, wo der eingefleischte Fan ja mal guckt, wie ist meine Mannschaft dieses Jahr aufgestellt. Da ist nur der Rechtsverteidiger, der Außenverteidiger Danilo Soares vom Start her gesetzt. Dann waren eigentlich Lorenz und Dekali gesetzt und Kelozzi noch als Standby. Und die sind alle kein Stamm mehr. Und zwar hat sich jetzt nach der Winterpause hat man einen Griechen verpflichtet.
Lampropoulos.
Ja, genau.
Ich kann das nochmal bitte, Tom.
Lampropoulos.
Lampropoulos. Ah, okay.
Lampropoulos meine ich. Also ich kann, und natürlich Maxim Leitsch ist ein bisschen leichter, der kam verletzt wieder und die beiden Innenverteidiger haben also sozusagen die neue Stabilität gegründet. Dann hat sich der Torwart auch ein bisschen weiter stabilisiert und hat in den letzten Spielen auch sehr gut gehalten, der Manuel Riemann. Und dann ist noch der Gamboa als anderer Außenverteidiger, als dritter Mann von Celtic Glasgow gekommen. Und die beiden haben tatsächlich die Abwehr massiv stabilisiert. Aber es war eigentlich anders gedacht. Der Leitsch sollte noch länger verletzt sein und Dekali sollte spielen und der hat sich dann auch verletzt. Das heißt, diese Abwehrformation, die jetzt so stabil erscheint mit dem neuen Teamgeist, so sagt es der Trainer Thomas Reis, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, hat die Konstanz im defensiven Bereich doch arg verstärkt und deshalb spielt Bochum jetzt eigentlich auswärts immer auf 0, auf 0-0 und das ist natürlich dann auch für den geneigten Fan nicht das größte Optikspektakel. Aber es ist ja jetzt
nicht ein Pauli-Spiel. Hört sich nicht sehr ansehnlich an. Wie waren diese 3-0-0-Auswärtsspiele so? Also so vom Angucken her?
Unterschiedlich. Also das in Nürnberg war wirklich nicht so überragend. Nürnberg ist in einer ziemlichen Krise, steckt im tiefsten Abstiegskampf und unter Keller ist es nicht besser geworden. Und da haben die gegen Bochum also sich kaum Chancen rausgespielt und Bochum hat es gar nicht versucht. Da muss man einiges dazu sagen, die Offensivschwäche von Bochum manchmal rührt auch ein bisschen daher, nicht die erste Reihe fehlt, aber die zweite Reihe. So Blum und Zoller und ein Auswechselspieler wie Bapo, die auch mal bei einer Einwechslung für Dampf sorgen, die fehlen. Das heißt, es spielen eigentlich immer dieselben durch. Und die Leihgabe vom HSV, der Windsheimer, der konnte sich noch gar nicht durchsetzen. Also wenn der dritte Stürmer vom HSV ist, dann weiß man, warum die Probleme haben. Er ist also nicht stark. Ja, also dann hat man nichts mehr auf der Bank. Und da kann man eigentlich nur auf 0-0 spielen, aber das ist, wie gesagt, auswärts nicht so schön, aber zu Hause haben sie doch überzeugt mit einem 3-0 gegen Heidenheim und mit einem 2-1 gegen Kiel. Da kann man zufrieden sein und deshalb kann man auch ein bisschen Hoffnung schöpfen für Freitag, obwohl St. Pauli ja in den letzten 5 Jahren der Angstgegner der Bochumer ist. Das ist eher so eine neue Entwicklung. Habe ich ja auch immer thematisiert. Bochum und Pauli gehen im Gleichgang, egal, stellen entweder beide auf den 4., 5., 6., 7. Platz oder beide auf den 11., 12., 13., 14. Irgendwie sind die Vereine miteinander verbunden, warum auch immer.
Ah, okay. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Muss ich noch. Ja, okay.
Aber in den letzten 5 Jahren stehen, das ist jetzt in neuerer Vergangenheit, das war vor 10,
Ja,
15 Jahren nicht
klar.
so, aber in den letzten 5 Jahren sind sie fast immer in der Zweitligasaison ähnlich. Und Bochum hat, glaube ich, seit 5 Jahren nicht mehr gegen Pauli gewonnen. Da gab es 0-1 in Pauli. Das war 2014. Ich weiß es nicht mehr, 2015 müsste man gucken. Und seitdem haben sie halt jedes Spiel verloren. Gab auch schöne Tage. Das 5-1 auf St. Pauli, da ist meine Tochter geboren. Das war 2015. Und am Freitag wird, also ich erwarte ein drittes Kind und vielleicht wird das am Freitag geboren. Aber dann wird
Aha,
wahrscheinlich
oha.
nicht. Dann
Hättest du
wird
da eine relativ hohe Quote, was die Spiele gegen St.
Pauli
Pauli
gegen
angeht?
Bochum angeht oder Bochum gegen Pauli. Ja. Okay, aber das sind so
Okay.
Kleinigkeiten. Die Wahrheit ist wirklich, dass die Statistik in den letzten 5 Jahren von Bochum wirklich nur ausbaufähig sein kann. Also da wäre 0-1 wäre ein typisches Ergebnis gegen Pauli. Ein 2-2 könnte man so erwarten. Ich hoffe, dass Bochum 1-0 gewinnt, aber sicher bin ich mir nicht.
Ja, okay. Ich will nochmal zurückgehen zu den. Ihr habt zwei Neuverpflichtungen nach der Winterpause getätigt. Oder in der Winterpause. Da einmal der Lampro. Also, ich glaube, da ist sogar ein P zu viel, was du von hast. Der ist Lampropoulos. So.
Ja.
Und der kommt ja. Der hat ja auch zwischendurch schon mal Champions League gespielt, soweit ich
Ja.
das gesehen habe.
Ja.
Kommt ja von Deportivo La Coruña und war auch schon bei AEK Athen, also schon für die zweite Liga, so also vom Namen her. Und er hat sich ja auch festgespielt da auf dieser einen Innenverteidigerposition, das kann man ja ganz klar sehen.
Ja.
Macht dann ziemlich guten Job. Der zweite, der gekommen ist, von Hoffenheim, Zuli, der ist ja nun auch gleich irgendwie ja, der Spielmacher geworden bei euch, ne?
Ja, genau. Der ist Brasilianer, komischerweise. Sieht nicht so aus, hört sich nicht so an und
Ah.
spielt aber eigentlich im Moment einen klassischen Zehner und der spielt die
Genau.
Pässe auf den Jan Vula, der Topscorer ist mit 13 Zweitligatoren in 26 Spielen, also trifft jedes zweite Spiel statistisch. Aber ihm fehlt halt ein bisschen den Blum, der verletzt ist. Deshalb denke ich mal, dass Bochum am Freitag dann doch wieder mit Janel spielen wird für Tesche und dass der, ja, wäre natürlich schön, wenn der Blum zumindest auf der Bank sitzen könnte, mal als Alternative und nicht nur der Winzheimer, weil das ist dann mit dem Toreschießen nicht so ganz einfach, sagen. Und wenn St. Pauli dann auch defensiv spielen würde, ja, dann das nüchtern vorm Fernseher sich anzuschauen, ist schon für jemanden eine Herausforderung,
Ja,
der nicht
klar, also
hundertprozentig in der Sache drin ist.
ja,
Könnte passieren.
wenn Jan Wuhler ist natürlich da auch klar gesetzt im Sturm und wenn da so ein Blumen nicht da ist, ist da auch wirklich ein, ja, konnte auch sozusagen lange Zeit nichts bei euch, ne?
Genau, das ist das Problem. Der Jan Vula ist natürlich wenn man ihn sieht, denkt man, der spielt bei Chelsea. Kantiger Typ, total durchtrainiert. Dafür ist er auch nicht so, aber er wirkt manchmal verspringen ihm wirklich einfachste Bälle. Also das Alat, da ist ja angeblich Ajax Amsterdam und ein Istanbuler Club dran.
Da sind noch mehr dran. Ich glaube, Gladbach war auch schon mal im Winter dran, so ganz leicht. Na gut, dann sind natürlich alles sozusagen Gerüchte.
Ja.
Aber da gibt es noch ein, zwei andere
Eins.
Angebote, glaube ich, sogar aus der ersten Liga. Also, und ich glaube, er hat ja auch noch bis 2022 Vertrag bei euch. Da könnte man ja im Sommer dann doch irgendwie eine Menge Kohle bei rausholen, wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich wird es so kommen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, also wenn, gut, man muss ja sowieso bei dem Fußballmarkt im Sommer sehen, was da überhaupt passiert. Das ist ja eine Sondersituation,
Ja,
weil
wie das
keiner weiß,
überhaupt
wann es wieder.
gestaltet, ne? Also, wie das überhaupt
Ja.
funktioniert, so, ne?
Ja, und der Jan Vula, also ich kann mir den nicht beim Bundesligisten wie Gladbach mit Ambitionen nach vorne, nach oben vorstellen. Da verspringen ihm einfach zu viele Bälle und da passieren ihm zu viele Fehler. Das ist in einem Niveau zweite Liga bei einem Freitagsspiel gegen St. Pauli ganz unterhaltsam und das reicht auch, kann reichen, muss auch nicht. Es gibt, wird auch einen Tag geben, wo er keinen Ball kriegt in der zweiten Liga, aber das wird halt in der ersten Liga oder wenn er mit Ajax in der Champions League spielt, könnte das schon dünn werden. Aber das muss er natürlich selber wissen und Bochum muss sehen, ob
Ja.
sie ihn halten können, was das Angebot sein wird, muss man alles abwarten. Der ist sicherlich genau wie der Soares werden die nächstes Jahr vermutlich nicht mehr in Bochum spielen.
Ja, oftmals ist es natürlich ja auch so, dass dann Trainer oder Scouting-Abteilungen eher das Potenzial für die nächsten 2, 3 Jahre sehen. Und man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, ihn da auf das, was er jetzt in der zweiten Liga tut, reduzieren. Ne? Da gibt es ja dann natürlich auch, sieht man ja oft, dass Spieler dann irgendwie, wo man denkt, ach, okay, der geht jetzt in die erste Liga, die dann einfach sich entwickeln lassen. Ne?
Ja, das stimmt. Das kann man, richtig, das kann natürlich sein. Das liegt natürlich auch an der Qualität der Mitspieler. Die werden natürlich bei Ajax Amsterdam besser sein als in der deutschen zweiten Liga. Aber und dann hat er vielleicht auch eine andere Spielweise spielen. So kann man sich ja, St. Pauli wird sich auf den sehr fokussieren mit 2 Mann. Und dann ist es natürlich für die anderen Spieler schwieriger, sich in Szene zu setzen. Vielleicht sollte man auch auf Orsay Tutu achten, wenn der einen guten Tag hat von Arsenal.
Auf der rechten Seite, ne?
Genau, ein starker Spieler. Vielleicht ist der Blumensitz da auf der Bank. Dann hätte man Alternativen. Zoller ist, wie gesagt, Saison aus und Bapo ist Kreuzbandriss seit Anfang der Saison, auch ein Alternativspieler im offensiven Bereich. Das sind so die Leute, die bei Bochum was reißen können. Der Lucilla geht halt bei Standards nach vorne und ist da torgefährlich. Das ist so das, was Bochum aufzubieten hat. Mich würde noch mal ganz kurz interessieren, wie du St. Pauli einschätzt am Freitag, also wie du sie erwartest.
Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich ein bisschen schwierig, weil heute doch die ein oder andere Hiobsbotschaft uns erreicht hat, was die Abwehr betrifft. Da hätten wir zum einen unseren Innenverteidiger James Lawrence, der sich gegen Karlsruhe einen Muskelfaserriss in der Leistengegend abgeholt hat.
Okay, das heißt Saison aus wahrscheinlich?
Könnte man fast so denken, wenn man das liest. Und das wäre sehr, sehr, sehr schade. Also erstmal auf unbestimmte Zeit, aber das klingt so, ich meine, so lange ist die Saison auch nicht mehr. Wir haben noch eine englische Woche und so war das nachher auch schnell vorbei wieder, ne?
Ja, 26. So. Juni, 28. Juni ist, glaube ich,
schon. Ja, das sind jetzt bummelig noch vier Wochen irgendwie.
Ja,
also weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er vielleicht nochmal zurückkommt, sieht aber eher schlecht aus. Zudem hat Sebastian Olsson durch eine Schulterprellung irgendwie abgeholt in Karlsruhe. Okay. Ist wohl aber wieder im Training. Bei unserem Kapitän Bubala auf links mache ich mir ein bisschen Sorgen. Der steht zwar hier, also er trainiert individuell, aber der hat sich irgendwie in Karlsruhe eine Zerrung im Oberschenkel geholt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sowas doch recht langwierig sein kann. Also ja. Das scheint mir auch irgendwie nicht so klar zu sein. Also
es ist natürlich so, diese Sportmediziner diagnostizieren natürlich auch immer sehr hart, damit sie natürlich auch hinterher das als Wunderheilung verkaufen können.
Damit sie weich fallen.
Also bei einem Normalsterblichen, bei so einem Amateurkicker, der sich einen tiefen Muskelfaserriss, also im Muskelbündelbereich zieht, der hat daran 6 bis 8 Wochen zu sitzen.
Ja.
Aber im Bereich Profisport wird sowas natürlich auch teilweise nach 2 Wochen wieder zum Spielen freigegeben. Was nicht heißt, dass es gesund ist. Das geht natürlich auf die Gesamtgesundheit. Aber das wird ja dann oft gemacht. Deshalb sind solche Diagnosen und Ausfallzeiten auch mal ziemlich viel Spekulation. Das stimmt schon.
Ist klar. Also Lawrence wird auf jeden Fall ausfallen. Und da muss man mal gucken. Also wir haben ja, Avevo war ja so sehr lange verletzt mit einem Schien- und Wadenbeinbruch. Da war ja einiges kaputt. Der ist jetzt so ein bisschen, hat davon profitiert, dass die Liga ausgesetzt hat zeitlich. Und ist jetzt einfach auf der Bank gewesen, auch schon gegen Karlsruhe. Könnte gut sein, dass der dann einfach, also der wäre nicht auf der Bank, wenn er nicht 100% fit wäre, kann gut sein, dass der dann reinkommt und in der Innenverteidigung neben Östigard spielt. Könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, die beiden in der Innenverteidigung. Rechts für Olsen, weiß ich nicht, also der könnte halt auch Zander logischerweise spielen. Bei Bubala auf links, ja. Kann auch sein, dass Zander auf rechts rückt und Olsen, wenn der fit ist, auf links geht für Bubala. So.
Ja.
Also da kann noch einiges passieren, da musst du dann auch mal drauf gucken am Freitag, wer dann letztendlich spielt. Momentan so, ja, schon so 2, 3 von 4 wackelig. Kommt natürlich auch drauf an, wir haben in Karlsruhe wieder mit der klassischen Viererabwehrkette gespielt. Davor haben wir die Spiele mit einer Dreierkette, beziehungsweise wenn dann defensiv agiert wurde, auf eine Fünferkette quasi ja umgestellt, also die dann quasi nach hinten reinrücken. Insofern, da ist auch immer natürlich Luukay ziemlich stark, da Sachen aus dem Hut zu zaubern, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Das ist ja auch immer ein bisschen so der Überraschungsmoment für die gegnerische Mannschaft.
Ja. Wie ist die Saison insgesamt für St. Pauli gelaufen? Also wie gesagt, Bochum hat mit den Neuverpflichtungen im August keine großen Erwartungen geschürt, hat dann auch eine ganz schwache Hinrunde gespielt, stand also immer so nicht weit vom Relegationsplatz entfernt, eigentlich immer nur konstant Dresden und Wiesbaden hinter sich. Und dann wechselte das mal und hat sich jetzt erst so eben kurz vor Corona und kurz nach Corona-Pause freigespielt mit eben diesen drei Sieg, Unentschieden, also 7 Spielen ohne Niederlage, was jetzt auch nicht so viel heißt, weil in Karlsruhe hat Bochum auch 0-0 gespielt und in Nürnberg, da hätte es auch eben mit einer Niederlage enden können, je nach Glück und Pech, und der Torwart war da gut drauf von Bochum. Das heißt, so eine Serie bedeutet natürlich nichts für das Spiel am Freitag, das ist wieder eine vollkommen neue Geschichte. Ja. Und da, wie wird St. Pauli da antreten? Auch vielleicht eher abwartend oder konternd oder doch offensiver, weil sie sagen, okay, damit rechnen die Bochumer vielleicht nicht. Was denkst du?
Also wie sie generell dort auftreten werden, kann ich echt überhaupt nicht sagen. Also das Spiel in Karlsruhe war ein schlechtes Spiel, muss man ganz ehrlich so sagen. Da ist nicht viel gekommen. Das Tor von Diamantakos, den ihr ja auch gut kennt noch aus Bochum, war ein schönes Tor, aber alles andere muss man auch echt, also wir hatten jetzt auch das Glück, dass wir gegen Heidenheim, wurde ein Elfmeter gegen uns verschossen. Wir haben gegen Heidenheim 0-0 gespielt und in Karlsruhe hat Himmelmann, der sowieso in den letzten Spielen sehr, sehr gut gehalten hat, auch einen Elfmeter gehalten. Also wenn das nicht so gewesen wäre, wären wir da auch schon wieder mittendrin. So konnten wir halt die Positionierung auf die Abstiegsränge dann schon noch irgendwie konstant auf 5 Punkte halten. Ja. Also ganz ehrlich, ich würde mich natürlich freuen, wenn Lugukay da irgendwie was rausholt, was total auf Offensive geht und wir vielleicht sogar mit einem 3-0 nach Hause kommen und dann ist es das gewesen mit der Saison. Also es ist schon ein wichtiges Spiel irgendwie auch schon wieder.
Ja,
also
das Karlsruhe-Spiel auch für Bochum natürlich. Ein Sieg, genau. Sieg wäre, egal wer gewinnt, ein Sieg ist für die Mannschaft eine Vorentscheidung. Ich denke, dass wenn Bochum gewinnt, Dresden hat sowieso schon 12 Punkte Rückstand bei einem Spiel Rückstand. Aber das haben sie auch noch nicht gewonnen. Die spielen noch gegen 2 Mannschaften von oben. Also Dresden wird Bochum nicht mehr einholen. Damit Pauli wahrscheinlich auch nicht. Dann Wien-Wiesbaden vermutlich auch nicht. Dann geht es nur noch darum, wer in die Relegation geht. Vielleicht gegen die 1860 München.
Das steht jetzt Karlsruhe.
Ja, im Moment würde ich auch sagen, Karlsruhe könnte ein guter Kandidat sein.
Ich könnte mir aber auch noch vorstellen, dass das sowas wie Osnabrück noch reinrutscht irgendwie so. Die haben halt die Hinserie sehr gut gespielt für einen Aufsteiger. Und wir haben das schon oft gesehen, unter anderem auch nochmal, also ganz dramatisch damals bei den Würzburger Kickers, die dann so wirklich von Platz 2 runter auf den Abstiegsplatz dann irgendwie geglitten sind. Also Osnabrück, da muss man mal abwarten, ob die das so gut beherrschen, irgendwie Zweitliga-Abstiegskampf. Nun haben wir auch ganz andere Zeiten gerade, ohne Zuschauer nochmal, ohne Zuschauerin. Das ist ja auch nochmal so ein psychologischer Aspekt irgendwie so, ne? Also, dass man auch nicht damit umgehen irgendwie so. In Nürnberg brennt gerade der Baum, also auch so fanseitig, wie man das so mitbekommt. Sondern auch gucken, wie die Spieler damit umgehen, irgendwie mit diesem Druck. Und Nürnberg ist von denen, die da unten sind, also wie Wiesbaden, Karlsruhe, Osnabrück, würde ich mal sagen, die Mannschaft noch mit der größten, wie soll ich sagen, mit dem größten Mediendruck oder so vom Äußeren
her. Haben allerdings im Hinspiel, habe ich die Niederlage von Nürnberg in Bochum gesehen, da kam ja aber Nürnberg schon von den Einzelspielern noch als stärker vor, aber da hat man halt bis heute nicht geschafft, dann eine Einheit draus zu machen. Ein bisschen vergleichbar mit Hannover, 2 Mannschaften, die ja gestartet sind, wo du gedacht hast, wow, die sind's, ne? Also die spielen um Aufstieg mit, wenn es auch am Ende nicht reichen sollte, weil dann doch der HSV und Stuttgart und als Überraschungsmannschaft Bielefeld stärker erschienen sind, aber dass es dann so lange, so konsequent gegen den Abstieg geht, das ist dann doch überraschend.
Ja, also ich habe mir sogar, also man muss auch ehrlich natürlich dazu sagen, dass Hannover hat sich ja noch gut gefangen, ne? Also da, die habe ich schon richtig Richtung Tabellenende taumeln sehen, auch mit dem Umfeld, was da alles passiert und so weiter. Also insofern, die haben sich aber gut, natürlich auch eine Qualität im Kader dann da nochmal gefangen, sind natürlich aber mit 36 Punkten, ein Punkt mehr als St. Pauli, punktgleich mit euch auch noch nicht gerettet, ne? So, Sandhausen kommt gerade wieder nach oben. Da ist noch einiges passieren. So, ich sag mal so ab Platz 9, ne? Da müssen sich alle noch Gedanken machen, ne?
Genau, Sandhausen ist auch noch da drin. Die haben den Koshinat, der war früher bei Fortuna Köln Trainer. Und als er da weggegangen ist, ist Fortuna Köln brutal abgestürzt. Also der versteht es schon, so einen Underdog hochzuhalten. Sandhausen ist ja immer eine Sache, die man bewundern muss, wie die sich halten können.
Ja.
Im Vergleich zu so Vereinen wie St. Pauli und Bochum haben die ja, oder Hannover, Nürnberg, haben die ja eine ganz andere Fanbasis. Eine viel
Jetzt, wo sogar
kleinere.
schon Dennis, jetzt, wo sogar schon Dennis Dietmeier Tore schießt, also da muss man ja auf alles
Ja,
gefasst sein.
genau. Ja, und ihr habt natürlich die Chance verpasst, den HSV zu ärgern, indem ihr gegen Heidenheim verloren hättet, aber das war euch dann doch wichtiger, dass ihr da punktet, ne? Klar, das
Ja, wir haben natürlich den HSV massiv diese Saison geärgert, indem wir ihnen einfach mal 6 Punkte weggenommen haben in beiden Spielen.
ist.
Mehr kann man nicht erreichen als St. Paulianer und als St. Paulianerin. Und insofern, das ist so, wie soll ich sagen, so eine Saison in der Saison, diese beiden Spiele. Also,
Ja.
man kann das irgendwie entkoppelt voneinander tatsächlich sehen. Wir ärgern uns gerade, dass wir wieder in diesen Abstiegskampf dann so ein bisschen mit reingezogen werden, können aber auf der anderen Seite diese 6 Punkte immer noch gnadenlos gut feiern und freuen uns halt sehr darüber.
Aber war euer Gesamtziel, also bis auf den HSV ärgerlich, auch ein bisschen weiter oben zu stehen? Also bei uns
Ja,
war
ich
es
glaube, unser
so
Ziel
Platz
sonst,
5, aber das
ja.
ist ja auch brutal gescheitert. Da sind wir ja mit Platz 15 immer 10 Punkte, 10 Plätze drunter gewesen. Also
Ja. Also ich
wir
glaube,
haben
das ist bei uns eher nicht Aufstieg, aber jeder Tabellenplatz nach oben weiter, der uns mehr TV-Kohle einfach bringt, das ist irgendwie so das Ziel, ne? Also wie bei vielen anderen in der zweiten Liga, glaube ich.
Ja, bei uns ja auch. Also wir haben
Ja.
jetzt die Chance mit diesem 9. Platz mal positiv. Auch mit dem Sieg am Freitag, der jetzt statistisch nicht so wahrscheinlich ist, aber der ja auch immer möglich ist, der natürlich auch genauso gut mit dem Unentschieden oder mit einer Niederlage. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein Spiel, was in alle Richtungen 33,3% Wahrscheinlichkeit hat. Und
Ja.
was ist ja bei jedem Spiel. Das ist die theoretische Sache, aber da habe ich auch keine Ahnung, wie es am Freitag ist. Aber ich
Das
hoffe, dass der Trend so ein bisschen unser Freund ist und dass wir ein
scheint
bisschen
jetzt.
uns war in letzter Zeit so, genau, dass wir zumindest ungeschlagen bleiben und vielleicht auch gewinnen und dann hätten wir ganz gute Chancen, nochmal ein paar Plätze gut zu machen und das wäre auch eine Vorentscheidung gegen den Abstieg und das wäre natürlich für
Ja,
St.
das
Pauli
denke ich auch.
genauso. Dadurch ist das Spiel am Freitag auch ohne Zuschauer und ohne dieses typische Flair, Bochum gegen Pauli, volles Stadion, Freitagsbier, Bratwurst und so weiter und Stimmung, gute Stimmung ist natürlich alles nicht. Aber dafür kann man sich ein bisschen aufs Sportliche konzentrieren. Kann man sich besser
Ja.
das Spiel angucken. Dann sollte es aber auch gut sein.
Heißt, was ist genau dein Tipp? Also wir tippen hier gar nicht so oft, aber ich frage dich jetzt einfach mal, was wäre dein Tipp für Freitag?
Ich bin mal ganz mutig und tippe 1-0. Ich tippe selten auf Sieg und ich bin auch pessimistisch normalerweise gegen St. Pauli. Aber diesmal müssen wir die Chance nutzen, dass wir einfach mal die gute Serie verteidigen. 1-0.
Ja, ich tippe ein 3-3. Hat auf der einen Seite damit zu tun, dass wir gerade diese Abwehrgeschichten haben und ich glaube, das wird ein bisschen Abenteuer am Freitag mit der Abwehr. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass, oder hoffe ich, so, dass sich die Offensive da wieder fängt und auch Miyaichi wieder reinrückt und dass es da ein bisschen mehr Power gibt vielleicht. Dass, ja, ein 3-3 bringt uns das beide irgendwas? Ja, klar, bringt uns wieder einen Punkt, ne?
Würde
Sogar,
ich
also.
gerade sagen, es ist letztendlich ist das Ziel ja der Klassenerhalt und wenn man kontinuierlich punktet und an die 40 Punkte rangeht, dann bleibt man drin und dann muss man am Ende sehen, ob man dann noch, da sind ja auch noch ein paar Spiele hinten raus. Wir spielen auch noch gegen Osnabrück, wir spielen noch gegen Hannover, da kann man auch noch ein paar Mannschaften, das ist ja
Ja.
nicht Pauli auf Augenhöhe begegnen und noch hinter sich lassen, platzierungsmäßig, aber das wird man sehen. Also fußballerisch sind wir so schwach gestartet, dass man jetzt nicht sagen kann, nach 7 Spielen in Serie gewinnen wir das am Freitag. Das ist einfach nicht. Das hofft man als Fan ja immer und die meisten Fans tippen dann auf Heimsieg. Aber realistisch wäre wahrscheinlich eher ein Unentschieden. 3-3, ja, das ist der alte VfL vom Saisonanfang. Wenn es dann ein schönes Spiel ist, würde ich jetzt nicht sterben, wenn es so ausgehen würde, sagen wir mal so.
Ja.
Aber es ist natürlich, es ist einfach schade, Freitagabend Fußball bei Flutlicht nicht im Stadion sehen zu können. Es bleibt einfach ein amputiertes Vergnügen. Auf der anderen Seite, wenn es sportlich erfolgreich ist, dann ist es nicht ganz so schrecklich. Aber wenn da noch ein schlechtes Spiel dazu kommt, sagen wir 0-0 kann es ja auch werden, ein unfreiwilliges, dann Faszination, Einbußen gibt es dann natürlich auch schon, live vom Fernseher.
Ja, das stimmt. Wir haben da unten auch noch so die eine oder andere, gegen den wir spielen. Also gegen Wien Wiesbaden zum Beispiel am letzten Spieltag. So, in Wien Wiesbaden. Und wir haben zwischendurch noch Regensburg, Hannover zum Beispiel auch. Ja.
Ja, da Regensburg ist unangenehm zu spielen. Hannover finde ich den Trainer ganz gut. Da hat der Trainerwechsel was gebracht. Im Gegensatz zu Nürnberg mit dem Keller hat der Kotschak da doch ganz gute Arbeit geleistet, glaube ich.
Ja, das war auch ein Hickhack da mit dem sportlichen Leiter, der dann erst gehen sollte, dann doch nicht, waren sie vor
Das
Gericht.
war doch Jan Schlaudraff, ne? Ja,
War
ist
das Jan
doch.
Schlaudraff? Nee, das war noch ein anderer, der Typ. Aber die haben Schlaudraff entlassen und dann haben sie den genommen, mit dem sie eigentlich gerade vor Gericht waren. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Haben gesagt, ach Mensch, du bist ja auch noch da. Wir machen das mit dem Gericht nicht mehr. Du bist jetzt der neue Schlaudraff.
Ach so, war das richtig.
Ja, also auch.
Aber der wollte doch erst eine hannoveranische
Ja.
Lösung machen, der Kind. Das war Breitenreiter und Schlaudraff. Und da hat er sich
Ja.
von beiden getrennt. Ja, das ist.
Aber da war mir eigentlich mit der Aktion, habe ich dann eigentlich gedacht, also das war es jetzt mit dem Verein quasi endgültig irgendwie. Also, naja, wie auch
Hättet ihr
immer.
denn, letzte Frage von mir mal, hättet ihr denn
Ja.
damit gerechnet, dass der Lukas sich so lange hält? Da gab es ja auch immer wieder Diskussionen. Da hat er ja auch wieder
Ja.
rumgepoltert. Der ist ja auch so ein typischer holländischer Grantler, wie wir den mit dem Verbeek hatten oder wie Huub Steens. So
Ja.
einer, der, sage ich mal, sehr viel Ahnung hat von Fußball, sehr viel Fußball-Sachverstand, aber der gleichzeitig auch menschlich immer wieder ein bisschen aneckt und nicht unbedingt den Leuten das erzählt, was sie hören wollen.
Ja, also natürlich in der Öffentlichkeit und auch in vielen Bereichen der Fanszene wird das eher ambivalent gesehen, der Trainer. Wir hier bei Millanton, also der größte Teil ist ja, wir sagen immer Team Luhukay, also wir stehen hinter dem. Wir haben, ja, also das Ding ist halt, in den letzten Jahren war da halt wenig Fortschritt zu sehen im Spielerischen und das ist ganz klar bei ihm zu erkennen. Also alleine auch, also er gewinnt Spiele durch seine sozusagen, durch sein Coaching, durch seinen Matchplan, durch die Aufstellung, durch die Taktik, durch die richtigen Spieler. So und wie gesagt, also davon unabhängig nochmal, dieses Emotionale mit den beiden Derby-Siegen, das ist für immer bei uns ganz fest verankert und ja, er vertut sich auch mal, aber ich gucke mir lieber seinen Fußball an, als den vielleicht etwas erfolgreicheren von den Punkten her von Kautschinski davor. Und ich glaube halt, je nachdem, was da auch an Neuzugängen dann im Sommer kommt, das ist die erste Saison, wo er sich dann wirklich vollständig wirklich messen lassen kann, weil wir haben halt so einen aufgeblähten Kader ja auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir hatten sehr, sehr viele Altlasten im letzten Sommer, weil halt Verträge schon verlängert wurden, bevor Luka überhaupt kam. Und er hat dann halt nochmal so 3, 4, 5 quasi auf Leihbasis geholt und die spielen ja auch überwiegend, wenn man mal so sieht, so Leute wie Östigard oder James Lawrence, Olsen, Gyökeres auf links außen, die spielen ja auch und das heißt, man muss mal gucken, was jetzt eigentlich so im Sommer passiert, ne? Also wie ist der ganze Markt, gehen die Leihspieler wirklich alle weg, können wir vielleicht sogar einen von denen halten, weil die Lage eine ganz andere gerade ist, ne?
Ja.
Und so weiter und so fort. Also, und dann, also ich sag mal so, zum ersten Mal 100%, also 100% kann er sich im Dezember messen lassen, finde ich. So, was er da bis dahin erreicht hat. Dann muss er aber auch liefern. Also, er hat auch, glaube ich, damals gesagt, sein Ziel wäre es dann, in der übernächsten Saison aufzusteigen. So.
Ja, er ist auch ein Trainer, der das Fußballer. Aber ich vergleiche ihn so ein bisschen mit Verbeek, optisch ein anderer Typ. Das war auch der beste Fußballer, aber der hat halt jede Person, die ihm da nicht passte, ob das jetzt, das wurde dann bejubelt, der Reporter von der Bild-Zeitung war, mit denen hat er sich dann aber auch mal direkt angelegt. Das sind, also das ist so ein holländischer, kalvinistischer Konservatismus und Fußball-Sachverstand gleichzeitig auch, absolute Fußballkenner sind das, die dann aber auch keine Lust haben, habe ich manchmal so den Eindruck, mit dem normalen Volk über den Sport zu reden.
Also Luhukay wirkt manchmal so nach außen. Leute, die beim Training sind und das mal beobachten, quasi berichten davon, dass er ein höchst kommunikativer Mensch ist. Und zwar, gut, wenn man jetzt 34 Spieler hat, wie wir gerade, nicht mit jedem, aber immer wieder mit Leuten im Gespräch, immer jeden Tag mit anderen Leuten. Das wirkt so, als wenn er da, also was man sagen muss, ganz einfach, er kann Spieler besser machen. Das sieht man ganz einfach. Und er kann ein Team besser machen. So, dass sich das nicht immer, was natürlich auch mal dieses Missverhältnis in Punkten quasi nachher ausschlägt. Okay, das haben wir gerade. Trotzdem glaube ich auf Dauer, dass er da die ganzen Vereine und auch die Mannschaft einfach erfolgreicher machen kann.
Okay, gut.
Glaube ich stark. Ja.
Das heißt, den sehen wir nächstes Jahr wieder als St. Pauli-Trainer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide drin bleiben in der zweiten Liga und
also,
der nächste.
Wenn wir jetzt nicht, ich würde jetzt sagen, einfach mal, wenn wir absteigen sollten, was ein wirklich großer Ausrutscher jetzt noch wäre, muss man, ne, also dann ist es eine ganz andere Rolle natürlich. Ich glaube auch nicht, dass Lubu keine dritten Liga trainieren würde. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Also wenn wir drin bleiben, ganz normal, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann ist er nächste Saison auch Trainer.
Ja, okay. Ja, gut, du tippst 3-3, ich tippe 1-0.
Ja.
Zum ganzen Drumherum, wie hat sich in St. Pauli so die Stimmung bezüglich der Spiele ohne Zuschauer entwickelt? Hat man da gesagt, da gab es ja eine breite, ultra-basierte Mehrheit gegen diese Geisterspiele und ein knappes 50-50. Die einen Fußballfans wollten Abbruch, die anderen wollten weiterspielen. Wie war es in St. Pauli mit dieser Tendenz?
Also ich glaube, die Tendenz, also weite Teile der Fanszene waren dagegen. In Zahlen kann man das natürlich nicht irgendwie ganz klar ausdrücken. Also das Problem ist natürlich das große, so was ist der richtige Weg? Ne? Ich glaube, das, was gerade passiert, ist erstmal so weit der Weg, wie dass es möglich ist, dass es nächste Saison halt die erste, zweite, dritte Liga auch noch so gibt, wie wir sie nicht gut finden seit Jahren, aber wenigstens von den Mannschaften her so.
Ja, natürlich. Ja?
Und natürlich würden wir uns wünschen, dass es da eine Reflexion gibt, weil jetzt hätten wir vielleicht die Chance. Ob das so kommt, das möchte ich nicht sagen, aber viele wünschen sich das natürlich, dass es vielleicht, gibt es vielleicht einen besseren Fußball. So, das sind natürlich schon Überlegungen da und so. Und letztendlich kann man, weiß ich nicht, bleibt es wahrscheinlich einfach so.
Naja, muss man abwarten. Ne? Es ist ja auch die Frage, wie lange in der neuen Saison dann die Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Das kann man ja auch nicht ewig so weiterfahren, weil natürlich gerade für Vereine wie Bochum, St. Pauli sind die Zuschauer immer noch sehr wichtig und die Zuschauereinnahmen.
Na, naja, aber in der zweiten Liga trotzdem im Verhältnis gesehen, sage ich mal, zu den TV-Einnahmen. Also da ist es natürlich für die dritte Liga viel prekärer, dass wir keine Zuschauer haben. Ne? Bei uns kann man das irgendwie alles noch so ein bisschen wegmauscheln und gucken und ihr verkauft euren besten Stürmer im Sommer und habt dann wieder ein bisschen Kohle. Wir haben Mats Müller-Dahli im Winter gehen lassen für, weiß ich nicht, 3 Millionen und leben davon gerade.
Ja.
Ja, muss man mal gucken halt, ne?
Ja, natürlich. Ja, dann hoffe ich mal, dass in einem Jahr wir uns dann auch vielleicht irgendwann, wenn wir uns nochmal sprechen sollten, dass wir uns danach auch mal im Stadion zumindest oder beide ins Stadion gehen nach dem
Interview. Ja, das wäre natürlich schön. Aber zunächst einmal hoffe ich ja, dass wir erstmal am Wochenende nochmal sprechen, nach dem Spiel, ne?
Ja, genau, richtig.
Also natürlich kommt es drauf an, so eine Familiengeschichte ist natürlich schwer zu koordinieren. Ich glaube, ich glaube da mal mit einem Ohr quasi, wie soll ich sagen, einer SMS clean, damit wir mal ein bisschen sozusagen im Austausch sind am Wochenende, wie wir das vielleicht machen können oder auch vielleicht auch gar nicht.
Das, wenn St. Pauli hoch gewinnt, dann bin ich Papa geworden. Da musst du einen anderen Partner dir suchen für das Gespräch danach. Dann bin ich auch sauer. Also nicht wegen dem, sondern wegen der erneuten Niederlage. Dann ist es ein schlechtes Omen. Letztes Mal war es 5-1 und Patrick Fabian hat sich einen Kreuzbandriss geholt. Der ist auch immer noch im Kader. Der hat auch noch weitergespielt danach. Also das war wirklich ein rabenschwarzer Tag, was Fußball angeht.
Okay, schauen wir mal. Also im Idealfall reden wir am Wochenende nochmal miteinander über das Spiel.
Sehr gerne.
Erstmal, Tom, vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen für euch, ne, so was die Familienplanung angeht, dass alles gut läuft erstmal. Und mir würde es jetzt natürlich sehr angenehm, wenn das erst am Montag losgehen würde.
Ja, man hat immer egoistische im Leben. Jeder hat immer seine eigene Perspektive, das ist doch klar.
Genau. Du willst vielleicht auch das Spiel noch entspannt gucken und dich dann darum kümmern?
Genau, das wäre das Ideale.
Okay, gut, Tom, alles klar. Dann, wir reden gleich nochmal kurz, bleib nochmal kurz dran darüber, wie wir das am Wochenende machen. Und ansonsten, ja, danke ich dir erstmal heute für deine Zeit, für die guten Einblicke beim VfL Bochum. Und den Hörerinnen wünsche ich auch natürlich noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.